Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Es ist Weltfrauentag und pünktlich dazu hat das Statistische Bundesamt in dieser Woche Zahlen veröffentlicht, nach denen es noch ein ordentlicher Weg ist zu Gleichberechtigung und Gleichstellung. Demnach verdienen Frauen im Durchschnitt 18% weniger als Männer. Und selbst wenn es um denselben Job geht oder die gleiche Qualifikation, dann kriegen Frauen im Schnitt immer noch 6% weniger. Aber es gibt auch diese Statistik hier. Im Mittelstand erreicht der Anteil der Chefinnen in Deutschland einen neuen Höchststand, sagt die Förderbank KfW heute. Jedes fünfte mittelständische Unternehmen wird also von einer Frau geführt, so laut KfW. Also, wie viel Veränderung brauchen wir, um die Gleichstellung von Frauen auf allen Ebenen voranzutreiben? Wir diskutieren das mit der Unternehmensberaterin Henrike von Platen, mit der Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz und mit Oliver Stetes, er ist Volkswirt am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und bei Ihnen, Herr Stetes, möchte ich gerne anfangen. Wie systematisch ist die Ungerechtigkeit?
Das hängt vom Standpunkt ab. Aus meiner persönlichen Perspektive ist das, was Sie gerade genannt haben, also dieser 18% durchschnittlicher Verdienstunterschied und die 6%, die Sie genannt haben, eigentlich kein Anzeichen für eine Ungerechtigkeit. Es ist vor allen Dingen auch kein Anzeichen für eine ungleiche Behandlung von Frauen und Männern. Sondern wenn man da genau drauf schaut und sich die Ursachen anschaut, dann werden berufliche Tätigkeiten unterschiedlich bewertet. Und das hat viel damit zu tun, dass in Unternehmen das zeitliche Engagement oder unterschiedliches zeitliches Engagement unterschiedlich bewertet werden. Das heißt also, Menschen, die weniger sich zeitlich im Beruf engagieren, haben schlechtere Verdienst- und Karriereperspektiven. Das trifft Männer und Frauen gleichermaßen. Und da, wo jetzt sozusagen das sich zum Ausdruck bringt, ist aufgrund unterschiedlicher Entscheidungsmuster in der eigenen Erwerbsbiografie, die zwischen Frauen und Männern unterschiedlich ausfallen, wählen Frauen Berufe und Tätigkeiten in Branchen, die relativ niedrig bezahlt werden im Vergleich zu denen, was häufig Männer wählen. Und Frauen steigen weiterhin stärker aus dem Erwerbsleben, zumindest temporär aus oder reduzieren ihre Arbeitszeit, wenn es um kindbedingte Betreuungspflichten geht, wenn es um Pflegeverpflichtungen geht. Und das ist der Hintergrund, weshalb diese Zahlen auftreten. Und von daher ist es eigentlich kein Anlass, über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu sprechen, sondern man muss sich die Frage stellen, können wir, wollen wir was an den Ursachen tun, die zu diesen Entgeltunterschieden führen?
Frau von Platen, Sie beraten ja Unternehmen auch darin, wie sie fairer sein können, wenn es um die Bezahlung geht. Wie sehen Sie das? Gibt es System oder sind das, wie Herr Stetes gesagt hat, auch viele individuelle Faktoren vor allem?
Es gibt System und das ist natürlich immer ein Unterschied, ob ich jetzt ein Unternehmen angucke oder Deutschland als Ganzes angucke, weil dann zum Beispiel der Teil, wo Herr Stettes gerade sagte, die unterschiedlichen Branchen und dass wir auch als Kunden unterschiedlich bezahlen für bestimmte Bereiche, der trifft natürlich bei einem einzelnen Unternehmen nicht zu, sondern der ist sozusagen gesellschaftlich anderswo bedingt und kann dort nicht gelöst werden. In Unternehmen haben wir aber dennoch genauso hohe Gaps wie jetzt mal diese 18 und 6 durchaus auch und das findet sich wirklich immer wieder, dass wir sehen, dass da ein System und sei es auch manchmal ein unbewusstes System dahinter steckt. Und diese Lücke kann man schließen. Und der wichtige Punkt, und da komme ich auch noch auf etwas, was Herr Stettes gesagt hat, er sagte, dass auf der anderen Seite dann innerhalb der Unternehmen das Engagement, ja auch eben dieses zeitliche Engagement im Unternehmen unterschiedlich bewertet wird. Das mag so sein, das finde ich aber nicht fair. Und das ist etwas, was eben nicht getan werden darf, außer ich würde jetzt als Unternehmen hergehen und sagen, ich bezahle für dein Engagement und wenn du dich so und so viel engagierst, gibt es eben mehr oder weniger und das wäre voll transparent, die Unternehmenskultur. Dann könnte man ja nochmal darüber reden, aber das ist es in der Regel nicht, sondern das ist, wenn es der Fall ist, dann ist das intransparent und ich als Beschäftigte weiß davon quasi nichts, kann mir das nur irgendwie denken und das betrifft dann natürlich Männer wie Frauen. Also das ganze Thema ist für uns auch kein Thema nur für Frauen sozusagen, sondern es ist für Männer und Frauen. Es gehört fair bezahlt über alle Ebenen und es ist definitiv strukturell. Wir sehen einerseits den unangepassten Gap, den unbereinigten, die 18%, die in Unternehmen auch durchaus höher in den 20ern liegen können. Also da haben wir auch schon sehr viel höhere Zahlen gesehen und das hat sehr, sehr, sehr viel natürlich mit dem Thema der Karriereleiter zu tun und dass auf den höher bezahlten Positionen dann wiederum einfach weniger Frauen sind und im Durchschnitt sie dann weniger haben. Aber ich brauche ja diese Zahl, um dann anpassen zu können mit den fairen Faktoren, die das Gehalt beeinflussen sollen und dürfen. Sei es jetzt die Funktion, die ich habe, die bestimmte Tätigkeit, sei es die Weiterbildung, den Doktor, den ich habe oder nicht habe. Also bestimmte Dinge, Variablen, die das Unternehmen sagt, die haben einen Wert und dafür bezahlen wir dich und die passe ich dann jetzt an und dann höre ich irgendwann auf mit dem Anpassen, weil ich nichts weiter habe und dann habe ich immer noch 6% zum Beispiel übrig, die ich nicht erklären kann. Für uns ist dieser bereinigte Gap nicht sauber, sondern das ist ein unerklärbarer Rest.
Da haben Sie jetzt schon einiges angesprochen. Unternehmenskultur, Transparenz, Karriere. Sie, Frau von Platen, sind Betriebswirtin. Herr Stettes, Sie sind Volkswirt. Wir haben noch Sabine Rennefanz bei uns. Sie ist Journalistin und Autorin. Ihr letztes Buch, Frau Rennefanz, hieß Frauen und Kinder zuletzt, wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern. Aus Ihrer Sicht, ist das eine systematische Krise?
Ja, also wenn wir jetzt über den Gender Pay Gap reden, dann haben wir natürlich ja systematische Ungerechtigkeiten. Da würde ich dem Herrn Stettes schon auch widersprechen. Ich würde nochmal jetzt vielleicht auch ein Augenmerk auch nochmal darauf richten. Also Frauen werden in ihrem Berufsleben eigentlich von Anfang an eigentlich stärker kämpfen, weil natürlich bei ihnen, also wenn sie noch keine Kinder haben, dann besteht womöglich das Risiko, dass sie ein Kind bekommen. Wenn sie ein Kind haben, dann ist das Kind vielleicht krank. Dann steigen sie öfter aus, weil sie sich um das Kind kümmern. Also all diese Dinge sieht wahrscheinlich der Unternehmer auch und dadurch wird dann das natürlich teurer. Und weil wir in einem kapitalistischen System leben, in dem es um Rentabilität geht, haben Frauen da strukturell einen Nachteil und eigentlich müsste man nicht von Gleichstellung reden, sondern sie müssten eigentlich privilegiert werden, wenn wir wirkliche Gerechtigkeit haben wollten. Das ist einmal das eine und dann wollte ich nochmal das Augenmerk auch darauf richten, heute ist ja Frauentag, den gab es in der DDR auch, da bin ich aufgewachsen. Und wenn wir uns die Unterschiede von Ost und West heute angucken, dann haben wir zum Beispiel in Ostdeutschland einen sehr viel geringeren Gender Pay Gap als in Westdeutschland, nämlich nur 7%. Da finde ich immer, da könnte man doch wirklich gucken, woran liegt das. Es gibt einfach eine ganz andere Tradition von berufstätigen Frauen. Es gibt eine andere, ja, flächendeckende Kinderbetreuung. Es gibt Krippen, Kitas, Horte, Ganztagsschulen. Da steht nirgendwo das Kind um 11.30 Uhr vor der Tür und erwartet ein Mittagessen. Also es ist eine ganz andere Normalität, auch berufstätig zu sein, auch nach der Geburt eines Kindes relativ schnell berufstätig zu sein. Und das wirkt sich eben aus. Und das wissen auch die Chefs also in Ostdeutschland. Und deshalb gibt es da noch große kulturelle Unterschiede auch.
Die wir auch ansprechen wollen, vielleicht noch einmal kurz, Herr Stettes, weil Ihnen jetzt zweimal widersprochen worden ist wegen der Systematik. Die Argumente, die Sie jetzt gehört haben, machen die einen Eindruck auf Sie?
Sie machen auf mich insofern keinen Eindruck, weil man, glaube ich, sehr unterscheiden muss zwischen dem, was Frau von Platen zum Schluss angesprochen hat, Diskriminierung. Werde ich als Frau anders behandelt als ein Mann aufgrund des Geschlechts oder liegt es an diesem Faktor, dass ich bestimmte Merkmale in meiner Berufsbiografie habe, die von einem Unternehmen anders gewichtet werden als die Merkmale, die beispielsweise Männer in diesen Unternehmen aufweisen, weil sie zum Beispiel einen anderen Beruf ergreifen, eine andere Funktion ausüben, weil sie eine längere Berufserfahrung und dergleichen haben. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese 6%, die immer im Raum stehen, vom Statistischen Bundesamt ausgerechnet, da gebe ich immer gerne den Hinweis, die Pressemitteilung bis zum Ende zu lesen, weil nämlich genau dort entscheidende Faktoren gar nicht mit einkalkuliert sind. Und darauf weist das Statistische Bundesamt eben hin. Das ist die unterschiedliche Erwerbserfahrung von Frauen und Männern, die wir im Durchschnitt immer noch beobachten können. Das macht in Zahlen, arbeiten Männer im Durchschnitt 8 Jahre länger in einer Vollzeittätigkeit als Frauen. Und das bedeutet, dass über ihren Erwerbsverlauf die Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln, verantwortungsvollere Aufgaben zu übernehmen, die dann auch besser vergütet werden, beziehungsweise auch in Führungspositionen aufzurücken, dass diese Chancen für diejenigen größer sind, die mehr Zeit einbringen. Und da kann man dann sagen, das finde ich doof oder schlecht, aber das ist für die Unternehmen ein ganz wichtiges Instrumentarium bei der Auswahl für Führungspositionen neben den Kompetenzen. Und das ist keine Ungleichbehandlung von Frau und Mann, sondern was die Unternehmen sozusagen ungleich behandeln, ist, ob ich mich in einem bestimmten Umfang zeitlich engagieren kann. Und das wissen eigentlich alle. Und die entscheidende Frage ist, ist das, was die Menschen dann als Entscheidung in ihrer Erwerbsbiografie treffen, vor dem Hintergrund, wie die Umstände nun mal sind und zum Beispiel Kindertagesstättenplätze kann ich mir nicht backen, sondern die sind da, wie sie sind. Und dann stehen möglicherweise in einem Paar die Entscheidung an, ja, wer geht jetzt zurück in seiner beruflichen Engagement und wer macht es weiter? Das sind dann Entscheidungen, die im privaten Umfeld getroffen werden sind. Und da stellt sich dann die Frage, wie akzeptiere ich das und möchte ich mich dann nicht lieber darüber unterhalten, kann ich an den Ursachen zum Beispiel fehlende Kinderbetreuungsinfrastruktur oder dergleichen oder sozusagen ein familienfreundlicheres Unternehmenskulturklima, kann ich daran arbeiten? Aber das sind ganz andere Fragestellungen als die Frage nach Ungleichbehandlung und Diskriminierung, so wie wir sie häufig im Kontext dieser Lohnlücke diskutieren.
Ich möchte da einhaken, und zwar auf das Thema Erfahrung. Mit meiner Erfahrung, die ich gesehen habe in Unternehmen, also was ich wirklich aus Unternehmen jetzt gesehen habe, wenn man Entgeltanalysen macht, kann man bei Erfahrung sagen, das wird immer gerne genommen als Argument, also auch wenn man jetzt mit einem Unternehmen spricht. Und dann kommt man ins Gespräch über alle möglichen Punkte, an denen das denn noch so liegen könnte. Und das Unternehmen entwickelt Ideen oder hat Gedanken dazu und sagt, ich glaube schon, dass bei uns eine Erfahrung eine Rolle spielt oder bestimmte Punkte da noch sind, die jetzt eigentlich nicht Teil unserer Systematik, unseres Rollensystems, unseres Gehaltssystems sind. Aber das denken wir, daher rührt das so. Dann steht man da und dann macht man die Entgeltanalyse und versucht, diese Punkte mit reinzunehmen. Es gibt dafür keine Messlatte meistens. Und häufig macht man dann Folgendes, man nimmt das Alter minus 21 und nimmt mal an, dass dann man eine Zahl hat, die die Berufserfahrung irgendwo widerspiegelt. Erstaunlicherweise kommt dann meistens dabei raus, nö, das hat jetzt gar keinen großen Effekt. Das ist es nicht. Das Gehaltssystem in sich funktioniert schon gut. Es sind andere Punkte. Das ist es nicht. Und das habe ich jetzt schon häufig gesehen. Für mich ist Erfahrung ein Argument, das immer wieder gerne mal gezogen wird. Aber wenn man dem versucht, auf den Grund zu gehen, stellt man fest, es hat keinen großen Effekt. Plus, es kommt ja noch hinzu, dass diese Berufserfahrung, wenn ich dann Unternehmen habe, wo die wirklich systematisch verwendet wird zum Beispiel, man sagen kann, okay, wie lange ist mein Berufsleben sozusagen? Nehmen wir mal an, das sind 40 Jahre von mir aus. Und ich fange da an und als Frau nehme ich mir jetzt eventuell eine Auszeit, sagen wir mal 3 Jahre sogar mit dem Kind und dann gehe ich wieder rein und das Unternehmen fördert mich auch weiter. Dann sollten diese 3 Jahre bei gleichem Job sich mal nach ein paar Jahren auch ausgewachsen haben, weil man kann mir nicht erklären, dass ich dann, ob ich 28 Jahre oder 31 Jahre da war, die Erfahrung dann noch einen großen Unterschied machen kann. Was und das ist etwas, was man nicht sieht. Ne? Also man sieht dann nicht, dass das bleibt. Also es bleibt so. Es zieht sich immer weiter durch. Ich hole die Lücke nicht auf. Und das ist auch nicht in Ordnung. Ne?
Es geht bei der Erfahrung jetzt nicht nur darum, was habe ich für Kompetenzen und Qualifikationen erworben und dergleichen, sondern der Aufstieg in Führungspositionen ist in vielen Unternehmen ein Instrument zur Incentivierung des Leistungsmanagements. Mal ganz platt formuliert.
Können Sie das Wort nochmal wiederholen?
Incentivierung, ein Teil des Leistungsmanagements. Also das heißt, ich mache es ganz platt. Ich belohne den oder diejenige mit einem Aufstieg in eine Führungsposition, die sich gegenüber den anderen dadurch auszeichnet, dass sie mehr geleistet hat. Und da spielen natürlich die Kompetenzen eine zentrale Rolle, das ist überhaupt keine Frage. Und da spielt aber auch die Frage, wie kann ich mich zeitlich engagieren im Vorfeld der Besetzung einer Führungsposition und im Nachgang. Das ist sozusagen wie eine Karotte. Und dann spielt es eine ganz entscheidende Rolle, wo ist, habe ich möglicherweise aufgrund welcher Umstände auch immer, das ist im Kern geht es da um Betreuungsverpflichtungen bei der Geburt eines Kindes, habe ich ein Handicap, weil ich mich um mein Kind kümmern muss und mich entsprechend nicht zeitlich engagieren kann, in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wird, wo kann ich Karriere machen, wo kann ich aufsteigen in der Führungsposition.
Aber warum wird das nur bei der Frau als Handicap gesehen?
Das wird bei den Männern genauso als Handicap. Das wird bei den Männern genauso als Handicap gesehen. Nur Frauen machen es häufiger. Und deshalb beobachten wir dann, dass Frauen im Grunde genommen möglicherweise einen Aufstieg in die erste Führungsebene, also in die erste Führungsposition aus einer Nicht-Führungsfunktion. Das schaffen sie noch in relativ gleichem Umfeld oder im gleichen Maße, wie Frauen in der Belegschaft sind. Aber je länger diese Ketten sind und je mehr Hierarchiestufen sind, umso größer wird das Handicap dann für diejenigen, die weniger zeitlich sich engagieren können. Das kann man alles doof finden, habe ich überhaupt kein Problem mit. Das Dilemma ist nur, das ist für die Unternehmen eben in dem Moment das Instrument, um Leistung zu motivieren, neben anderen, aber es ist das einfachste Moment, was viele verstehen. Und das ist im Grunde genommen eine der Ursachen, warum sich diese Arbeitsmarkterfahrung am Ende in der Lohnlücke so gut durchschlägt.
Ich glaube aber, dass es doch ein bisschen komplizierter noch ist, weil die Leistung, ich bin ja auch schon ein bisschen im Berufsleben und habe in verschiedenen Medienhäusern gearbeitet. Die Leistung wird doch von Männern und Frauen oft ganz unterschiedlich bewertet. Und ich erinnere mich an die Kampagne in einem großen Medienhaus, wo herauskam, dass die Frauen, die genauso viel leisteten, genauso lange arbeiteten, ein Drittel weniger erhielten. Es gibt einfach etwas, dass Leistungen von Frauen und Männern unterschiedlich bewertet werden. Das hat ganz viel verschiedene Ursachen und es ist doch nun auch kein Zufall, dass Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, wie Gesundheit, wie Bildung, dass dort die Löhne und Gehälter geringer sind. Und das hat ja nichts mit geringerer Leistung oder weniger Einsatzfähigkeit zu tun.
Es wird immer wieder gesagt, wir bezahlen nach Leistung. Die meisten Unternehmen, von denen ich das höre, die ich dann frage, wie sie Leistung messen, können dazu nicht viel liefern. Will sagen, der Gedanke ist da, ja, wir zahlen nach Leistung, aber was genau Leistung ist, wissen sie nicht, beziehungsweise messen es nicht vernünftig. Und wenn ich dann noch sage, wie sieht denn das jetzt aus, wenn jetzt Herr Stettes diese Person bewerten würde, Frau Rennefanz zum Beispiel, ne? Und dann komme ich noch daher und bewerte Frau Rennefanz auch. Haben wir dann ein System, nach dem wir beide vorgehen, wo das Ergebnis auch das gleiche ist? Oder kommt dann da was völlig Unterschiedliches bei raus, weil Herr Stettes und ich andere Ansätze haben, Leistung zu bewerten? Und wenn man darüber mit den Unternehmen spricht, dann wird es sehr, sehr, sehr schnell schwammig. Und immer mehr Unternehmen gehen dahin oder wollen dahin kommen, Leistung rauszunehmen aus dem Thema dafür bezahlt. Was ich sehr positiv finde, weil wie gesagt, Leistung anständig zu messen ist gar nicht so einfach. Dafür zu sorgen, dass sie objektiv auch noch bewertet wird, sozusagen noch schwieriger. Und mich würde interessieren, Herr Stettes, was auch immer Sie da noch für Statistiken fahren oder ja auch mit Unternehmen viel zu tun haben, gab es mal eine Umfrage oder wäre das nicht mal eine Umfrage wert, zu sagen, Leute, alle, die ihr nach Leistung bezahlt, wie macht ihr das eigentlich? Macht ihr das überhaupt? Weil was ich sehe, ist nämlich genau, da passiert nicht besonders viel.
Ist das so?
Also erstmal zu Frau von Platen. Ich habe nicht von der Bezahlung nach Leistung gesprochen, sondern ich habe davon gesprochen, dass für den Aufstieg in eine Führungsposition, die in der Regel besser dotiert ist als eine Nicht-Führungsposition.
Ja, aber dann muss ich die Leistung
relative
ja trotzdem messen können.
Das kann ich relativ einfach feststellen. Wenn ich zum Beispiel feststelle, eine Person bringt sich, sagen wir mal, 40 Stunden, 50 Stunden oder 48 Stunden ein für das Unternehmen, engagiert sich, ist zeitlich flexibel, macht Abendstunden, dann kann ich das schon beobachten gegenüber einer Person, die möglicherweise nur 20 oder 30 Stunden einbringen kann.
Ja, das verstehe ich.
So, und das heißt, also das kann ich bewerten und dann entsprechend.
Aber wie misst das Unternehmen?
Ja, das sieht es. Das sieht das Unternehmen.
Aber jemand, der 30 Stunden arbeitet, kann noch viel effektiver sein als jemand, der 50 Stunden nur solitär am Computer spielt.
Das wäre korrekt, wenn das im Durchschnitt so wäre. Aber es ist ja nicht so, dass diejenigen, die viel leisten, alle sozusagen von den Kompetenzen und Qualifikationen ihrer beruflichen Erfahrung und dem, was sie tun, schlechter herumlaufen als diejenigen, die sozusagen mit weniger Zeit da vorhanden sind. Das ist also, das mag im Einzelfall so sein, da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen wollen. Im Durchschnitt beobachten wir aber, dass im Grunde genommen wir davon ausgehen müssen, dass der zeitliche Umfang natürlich was damit zu tun hat, was jemand, egal ob Mann oder Frau, im Arbeitsleben vor dem Hintergrund der gegebenen Kompetenzen und Qualifikationen leistet. Und das ist ein Maßstab, das kann man wie gesagt doof finden und man kann natürlich Unternehmen auch dazu auffordern, ob sie das Handicap verringern können, indem sie eine andere Form der Arbeitszeitorganisation gestalten. Es ist alles schön und gut, aber das Grundthema oder sozusagen der Grundauslöser für die Lohnlücke kommt eben durch den Karriereaufstieg. Und jetzt noch der zweite Satz zu dem.
Das war die
Frau,
große Lohnlücke,
den Satz
noch. Ne?
Die zu Frau Rennefanz, zu den Branchen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die Branchengruppen, die sie genannt hatte, Bildung und Gesundheitswesen, sind natürlich, sagen wir mal, Branchen, in denen der Staat als Arbeitgeber auftritt und entsprechend dort die Arbeitsbedingungen und auch die Entgelte festlegt und wir als Kunden, wenn sie das so möchten, nur indirekt über die Politik einwirksam nehmen, sozusagen Einfluss nehmen. Und Sie können sich ja mal überlegen, was wäre in einem System los, wenn wir in einem Gesundheitswesen, nehmen wir das mal als Beispiel, eben wir als private Menschen unsere eigene Zahlungsbereitschaft einbringen müssen. Dann sähe das möglicherweise ganz anders aus, hat aber natürlich völlig andere Konsequenzen mit Blick auf sozialpolitische Bewertung einer solchen Konstruktion. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen bei der Zahlungsbereitschaft, die wir als Kunden bringen. Wir sehen das, dass wir Industrieprodukte kaufen, das machen wir alle gerne. Wir kaufen gerne Autos oder wir haben gerne das neueste Smartphone. Für Gesundheit, möglicherweise auch für Bildung, geben wir als Privatmenschen relativ wenig aus und überlassen das dem Staat. Und dann ist es in der Tat dann eine Frage im politischen Prozess, wie dort Arbeitsbedingungen und Entgelte festgelegt werden, weil nicht die Politik sich am Ende des Tages dafür rechtfertigen muss, wie hoch müssen die Steuereinnahmen sein oder wie hoch müssen die Sozialversicherungsbeitragseinnahmen sein.
Also da sind jetzt schon jede Menge Punkte genannt worden. Arbeitsorganisation, dann hatten wir gerade die verschiedenen Jobs, die Männer oder Frauen manchmal überwiegend haben. Wir diskutieren hier im Deutschlandfunk Kultur, wie wir die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schließen können und wie groß die ist. Das ist schon ein großer Streitpunkt. Einmal zwischen Oliver Stetes, er ist Volkswirt am Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir haben außerdem Sabine Rennefanz bei uns, sie ist Journalistin und Autorin. Und Henrike von Platen ist bei uns, sie ist Unternehmensberaterin. Und jetzt wollen wir vielleicht mal davon ausgehen, Sie, Herr Stetes, haben immer wieder gesagt, man kann das doof finden, dann kann man auch versuchen, was zu ändern. Dann wollen wir mal schauen, was sich wo ändern könnte. Frau von Platen, Sie sind die Gründerin des Fair Pay Innovation Labs. Sie unterstützen damit die Wirtschaft dabei, praktisch umzusetzen, wie man gerechter bezahlen kann. So fasse ich es jetzt mal ganz grob zusammen. Haben Sie ein Best Practice Beispiel? Wo funktioniert das richtig gut?
Es gibt mittlerweile mehrere. Wir haben mittlerweile schon einige Unternehmen, die wir auch nennen können, die auf unserer Webseite zu finden sind und zertifiziert wurden. Was wir gemacht haben, jetzt mal als Best Practice, grundsätzlich angefangen 2021 mit der Gewährleistungsmarke, dem Universal Fair Pay Check, haben wir die Allianz ausgezeichnet und insbesondere isländische Unternehmen, isländischer Energieversorger, macht schon seit Jahren einen sehr guten Job, was das angeht. Hat eine lange Geschichte einfach, wo man sagen kann, da kann man gut sehen, was die so gemacht haben. Das, was wir mit den Unternehmen machen, also der Kern ist eine Zertifizierung, die weit über das hinausgeht, was man per Gesetz überhaupt erreichen könnte, weil Gesetze ja doch immer ein bisschen kurz greifen müssen ja letzten Endes auch. Das heißt also, das Ziel ist, dass die Unternehmen keine Pay Gaps mehr haben. Und zwar nicht nur keine Gender, sondern keine Pay Gaps. Egal jetzt mal auf was bezogen. Und Gender ist für uns, also das Geschlecht ist für uns nur die Messgröße an der Stelle. Mit einem muss man ja mal irgendwie anfangen. Und das alles beginnt eben mit der Entgeltanalyse, wo wir wirklich sagen, wenn ein Unternehmen keine anständige Entgeltanalyse macht, Klammer auf, die aktuell im Entgelttransparenzgesetz empfohlen wird, aber eben nicht verpflichtend ist, aber EU kommt ja jetzt mit einem Beschleuniger daher. Wenn Unternehmen das tun, dann kann ich sagen, Best Practice-mäßig eigentlich von allen Unternehmen, die das bisher gemacht haben, danach machen die weiter. Danach machen die sich bewusst, welche Kultur habe ich, wofür will ich wirklich bezahlen, stimmt das auch so, was ich da mache, und passen dann ihre Pay Gaps ab. Ein schönes Beispiel, es ging auch gerade schon wieder durch die Nachrichten, ist mit Puma. Was mir gut gefällt bei Puma ist, dass es Stück für Stück kann man das verfolgen. Ne? BMW ist auch ausgezeichnet schon als Fair Pay Leader, aber da sind wir sozusagen schon an der oberen Latte angelangt. Und bei Puma geht das jetzt Schritt für Schritt mit Puma Deutschland los und dann haben sie Middle East und Schweden, sind jetzt rezertifiziert, sind auf der Developer-Stufe, das ist bei uns sozusagen Silber und das bedeutet, dass der angepasste Pay Gap bei plus minus 1 liegt, also Ziel 0, Schwankungstoleranz 1%. Und da muss es eben auch stabil bleiben. Wenn ich den Leader-Status erreichen will, muss ich zusätzlich meinen unangepassten Pay Gap auf plus minus 10 kriegen. Das ist dann schon für manche etwas schwieriger, für manche aber auch kein Thema. Heute ging das durch, ich weiß nicht, ob es heute schon raus ist, aber wir können das heute sehr schön sagen, weil heute geht die Nachricht auch raus von Chiesi Pharmaceutical. Das ist ein italienisches größeres Pharmaunternehmen. Die haben den Leader-Status erreicht. Die haben also beide Pay Gaps, den einen unter 1% und den anderen bei 1,7, also extrem niedrig, und halten das schon seit einigen Jahren für sich und haben sich jetzt zertifizieren lassen, sind sehr transparent, bringen das nach draußen, steht auf der Webseite und so weiter. Also die Vorbilder gibt es weltweit, also da sind wir auch wirklich nicht nur in Deutschland, sondern überall unterwegs Und was wir merken, ist, dass die Unternehmen an der Stelle sehr offen sind, was die Inhalte und die Best Practices angeht. Wenn wir mit denen unsere Gespräche haben, also das ist ein geschlossener Kreis, wo sich wirklich nur die Unternehmen austauschen, die eben in diesem Prozess sind mit Chatham House, dass die sich da auch frei äußern, was sie dann tun. Chatham House Rules, das heißt also, dass das, was in dem Raum gesprochen wird, nicht nach außen getragen wird mit Bezug zur Person oder dem Unternehmen, sodass man sagen kann, die sind frei in ihrem Austausch und halten nicht zurück, sondern erzählen wirklich, wo sie ein Problem haben, mit welchen Bereichen, ob das Alter ein Thema ist oder ob sie eine neue Leistungsmessung einführen oder abschaffen sozusagen. Also auch solche Dinge werden dann da eben diskutiert zwischen kleineren, mittleren, größeren Unternehmen, eben dieser Erfahrungsaustausch. Und was schön ist zu sehen, ist, dass es geht, der Wille ist durchaus da, auch wenn die Lücken noch größer sind, wird es trotzdem erstmal gemacht und angefangen. Und die Unternehmen sind sich im Gegensatz zu dem, was ich jetzt von Herrn Stettes gehört habe, die sagen eigentlich eher, da ist eine Lücke, ja, die muss weg. Und wenn wir uns die nicht mehr erklären können, schließen wir die und dann hören die irgendwann auf zu suchen, dass das vielleicht doch noch an irgendeiner Erfahrung liegen könnte. Das höre ich dann nicht mehr. Also bei denen, die sich da auf den Weg machen, die ticken da durchaus schon ganz anders und wollen nicht unterschiedlich bezahlen aus Gründen, die sie eigentlich auch nicht mehr wirklich für aktuell halten.
Frau Rennefanz, der Wille ist da, hat Henrike von Platen gerade gesagt. Sie hat auch erwähnt, dass es eine EU-Richtlinie gibt, nach der dann irgendwann tatsächlich einmal Unternehmen mit Strafen belegt werden sollen, wenn sie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beim Gehalt benachteiligen. Was glauben Sie, reicht es, wenn der Wille da ist oder muss es tatsächlich gesetzlich geregelt werden?
Das habe ich jetzt mit großem Interesse gehört und was Frau von Platen erzählt hat und mich auch gefragt, was da dann so der Unterschied ist. Also was für Firmen machen das? Kommt das dann vom Druck auch von innen? Sind das weibliche Chefinnen? Also Chefinnen, was ist da der Unterschied? Also ich glaube schon, dass es letztlich besser wäre, wenn es gesetzliche Regelungen gäbe, auch schärfere als das bisherige Entgelttransparenzgesetz, das ja nicht so wahnsinnig viel gebracht hat. Weil ich glaube, gerade in Deutschland ist ja dieses Thema Geld und Gehalt und danach Fragen, das ist ja ein unheimlich schwieriges Thema. Also in anderen Ländern ist es zum Teil anders, also Großbritannien oder Schweden. Und von daher erhoffe ich mir ehrlich gesagt viel von dieser EU-Regelung.
Also es braucht definitiv Gesetze. Wir machen ja bewusst ein bisschen weiter als das Gesetz, weil wir noch härter sein wollen und die Unternehmen dazu bringen wollen, wenn sie denn wollen, es einfach zu tun. Mhm. Aber ohne Gesetz geht das viel, viel, viel zu langsam. Also wir haben jetzt hier irgendwas um die knappe 40 Unternehmen langsam zertifiziert. Das ist ja nichts weltweit betrachtet.
Lassen Sie mich erstmal noch einen Satz zum Entgelttransparenzgesetz sagen, was Sie angesprochen haben. Das ist ein Gesetz, dadurch können Arbeitnehmer und Arbeitnehmer Auskunft verlangen, was andere Beschäftigte verdienen und dann können sie eben schauen und sich vergleichen. Allerdings ist die Kritik immer daran, dass die meisten Leute das Gesetz entweder nicht kennen und ihre Rechte nicht kennen oder sich nicht trauen zu fragen, weil sie dann eben trotzdem befürchten, Nachteile zu bekommen. Herr Stettes, was halten Sie von dem Gesetz? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Also ich sehe das Gesetz insofern kritisch, weil es überhaupt keinen Ansatzpunkt bei den Ursachen für die Entgeltunterschiede hat, sondern im Grunde genommen nur darauf angelegt ist, Transparenz zu schaffen, in der Hoffnung, dass dann über eine Transparenz von Entgelten es zu einer möglicherweise Gehaltsanpassung kommt, im großen Stile, die dazu führt, dass die Entgeltlücke reduziert würde. Das wird aber nicht funktionieren, weil die Ursachen damit nicht angegangen werden. Wir beobachten in der Tat, das hat der zweite Evaluationsbericht gezeigt, dass es kaum Auskunftsanfragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. Und das hat nicht zwingend immer was damit zu tun, dass ich Sorge habe, dann in ein schlechtes Licht zu geraten, sondern das hat damit zu tun, dass die meisten relativ schon gut Bescheid wissen, was verdienen eigentlich Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise dass sie sagen, ich bin hier in einem Unternehmen unterwegs, was zum Beispiel tarifgebunden ist, da brauche ich da gar nicht nachfragen. Das heißt also, die Leute sehen überhaupt keine eigene Notwendigkeit, entsprechend hier von diesem Auskunftsanspruch Gebrauch zu machen. Jetzt kann man natürlich auch das Entgelttransparenzgesetz im Kern auch nochmal kritisieren. Aber das für mich Entscheidende ist jetzt aber was ganz anderes. Also vor dem Hintergrund, dass wir am Ende des Tages die Entgeltlücke, die wir im sozusagen in Deutschland beobachten können. Im Grunde genommen komplett, und das unterscheidet uns komplett auch von anderen europäischen Ländern, erklären können durch verschiedene Faktoren, die mit der beruflichen Biografie zusammenhängen, stellt sich natürlich die Frage, warum brauche ich sowas, um entsprechend möglicherweise im Einzelfall eine Diskriminierung aufzudecken, wo es mir nicht gelingen wird, das durch dieses Gesetz aufzudecken und auch keine Verschärfung. Und vor diesem Hintergrund sind da die Hoffnungen, die in dieses Gesetz gelegt werden, aus meiner Sicht, sagen wir mal, nicht gerechtfertigt. Und sie führen eigentlich eher nur zur Frustration, weil man, selbst wenn man es verschärft, wird sich an der Situation nichts ändern. Und das ist etwas völlig anderes, als was Frau von Platen in ihrer Initiative macht, dass sie auf Unternehmen zugeht und sie überzeugt, Mensch, guckt euch doch mal euer Entgeltsystem an, wie das da organisiert ist. Und die Unternehmen sagen, ja, das gucke ich mir gerne an, weil ich vielleicht mir davon verspreche, bestimmte Unwuchten aufzudecken, unabhängig jetzt vom Geschlecht, wie Frau von Platen das gesagt hat, um am Ende des Tages vielleicht mein Entgeltsystem zu verbessern und vielleicht sogar am Ende des Tages auch ein Signal an Bewerberinnen und Bewerber geben zu können, seht her, bei mir geht es gerecht zu, was die Entgeltfindung angeht. Und das ist völlig in Ordnung, es ist völlig legitim und jedes Unternehmen ist dazu aufgerufen, sich da immer kritisch zu hinterfragen. Das ist aber was anderes, als nach dem Gesetzgeber zu rufen, um eine vermeintliche Ungleichbehandlung von Frauen und Männern zu beseitigen, die wir so in der Form eigentlich nicht aufgrund der Ursachenforschung beobachten können.
Frau Rennefanz.
Ich würde Herrn Stettes da jetzt mal zustimmen, dass das nicht reicht, das Gesetz, weil eben die Gründe, warum Frauen weniger arbeiten, dann Nachteile beim Aufstieg auch haben und dieser Gap sich immer weitet eben, weil es eben auch noch andere Ursachen gibt, die halt wieder mit den Kindern zu tun haben. Also man sieht es ja, die Gehaltsscheren gehen auf, sobald ein Kind da ist und es gibt ja verschiedene Statistiken, ich glaube, die sind sogar vom IW, dass viel mehr Frauen auch mit kleinen Kindern arbeiten möchten. Also das sind in Westdeutschland Millionen, glaube ich. Da ist auch ein riesiges Fachkräftepotenzial. Aber die können das nicht, weil sie eben keine Kinderbetreuung haben. Und dann natürlich nur das Entgelttransparenzgesetz wird da die Probleme nicht allein lösen. Das stimmt.
Das IW ist angesprochen worden, das Institut der deutschen Wirtschaft. Und damit Sie nochmal, Herr Stettes, aus Ihrer Sicht, da wären wir beim nächsten Themenaspekt Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sind dann vor allem die Männer das Problem, weil die sich nach wie vor überwiegend weigern, sich um ihre Kinder zu kümmern?
Ich glaube, man muss sich einfach bewusst werden, dass solange es uns nicht gelingt, eine Kinderbetreuungsinfrastruktur auf die Beine zu stellen, die Vereinbarkeitswünsche und die Betreuungswünsche befriedigen kann, die existieren, wir in den Paarhaushalten dann beobachten, dass einer von beiden, Frau oder Mann, die Entscheidung treffen muss, wer steckt zurück. Und dann kann man adressieren, Mensch, Männer, engagiert euch mehr. Jetzt haben wir aber ein zweites Problem, was dann häufig wenig beachtet wird, ist, dass wir in den Paarhaushalten beobachten können, dass wir dort schon einen Entgeltunterschied zwischen Mann und Frau aufzeigen können. Und dann ist es für den Fall, okay, wie organisieren wir das Ganze? Wie kann sich das auch noch für uns als wirtschaftlich tragfähig erweisen? Dann gibt es dann einfach eine schlichte ökonomische Entscheidung, dass man sagt, Mensch, der oder diejenige, die mehr verdienen, der soll sich beruflich stärker engagieren und die andere Person tritt zurück. Und das ist in den Konstellationen, die wir in der Regel noch beobachten können, häufig die Frau. Und damit ist es im Grunde genommen am Ende des Tages eine ökonomische Entscheidung in dem Haushalt aufgrund der Umstände. Und das ist etwas, was bedauerlich ist. In dem Sinne, wenn man am Ende des Tages eine Gleichstellung im Sinne, alle sind irgendwie gleich in gleichen Funktionen und übernehmen die gleichen Umfang von Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit. Wenn man das als Zielvorstellung hat, dann wird man damit unzufrieden sein. Aber am Ende des Tages sind das private Entscheidungen innerhalb von Paarhaushalten, die im Kontext der gegebenen Rahmenbedingungen fallen. Und wenn uns die Rahmenbedingungen, wenn wir die nicht verbessern können, dann wird sich daran nichts ändern.
Frau Rennefanz, private Entscheidungen oder Rahmenbedingungen, die eher ein bisschen größer liegen? Also Herr Stettes hat es ja angesprochen, in der Regel gehen die Männer weiterarbeiten und die Frauen bleiben zu Hause und haben es dann in der Regel schwerer, wieder in den Beruf einzusteigen.
Ja, das ist ja dieser Teufelskreis und es wird halt dann irgendwann auch strukturell, weil Beziehungen halt heute nicht mehr halten. Also Sie kennen alle die Scheidungs- und Trennungsstatistiken und es sind dann oft die Frauen, die eben draufzahlen, die dann oft unter Altersarmut leiden, die viel weniger Geld zur Verfügung haben und dann wird es eben strukturell benachteiligend für Frauen. Also wenn diese Versorgerehe hält, so wie in den 50er, 60er Jahren in der Bundesrepublik, Bundesrepublik, dann funktioniert das. Aber das funktioniert eben heute nicht mehr so richtig. Und das ist halt ein Nachteil für die Frauen. Ich glaube auch persönlich, es ist ein Nachteil für die Männer, weil die meisten Männer wollen heute nicht mehr 70, 80 Stunden pro Woche arbeiten und ihre Kinder nur eine halbe Stunde im Sportkurs am Wochenende sehen. Die meisten Männer wollen da auch aktiver sein. Also das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Und mich würde eigentlich noch mal interessieren, warum eigentlich diese Rahmenbedingungen nicht schneller und nicht besser geschaffen werden. Also eben diese Betreuungsinfrastruktur. Warum kommt da auch nicht mehr Druck aus den Unternehmen? Also das müsste doch auch in deren Interesse sein.
Wenn ich da einhaken darf, weil ich werde ja so ein bisschen angesprochen. Natürlich wird das von Unternehmen angesprochen und Unternehmen weisen darauf hin, dass eine gut ausgebaute Kinderbetreuungsinfrastruktur hier ein wesentlicher Hebel ist. Jetzt ist es aber leider so, dass die Politik macht auch viel. Der Ausbau ist auch vorangegangen, das stimmt alles. Wir haben aber das Problem, wie in vielen Bereichen der Wirtschaft, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte und Fachkräfte haben. Und das gilt nun mal auch im Bereich der Kinderbetreuung, sodass wir an vielen Stellen daran scheitern, mehr Plätze zu schaffen, weil wir gar nicht das Personal haben. Und das ist etwas, da kann Politik nichts dran ändern am Ende des Tages, da können die Unternehmen nicht.
Das stimmt ja nicht. Da kann ja, also in Berlin zum Beispiel sind riesige Ausbildungskapazitäten geschaffen. Also die Zahl der Erzieher und Erzieherinnen, das ist ja massiv gestiegen.
Das ist massiv gestiegen, kein Thema.
Die Nachfrage ist immer noch größer, es kommt halt nur nicht hinterher. Das stimmt, aber dass die Politik da nichts machen kann.
Das habe ich nicht gesagt. Die Politik macht viel, aber das Problem ist, am Ende des Tages haben wir in allen Bereichen der Wirtschaft Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel. Das wird sich noch verschärfen. Und alle zehren an den gleichen Personen. Und wir haben aber nur eine begrenzte Anzahl von Personen. Und das heißt also, wir werden vermutlich in eine Situation hineingeraten, wo das immer schwieriger ist. Und dann verlagert sich die Entscheidung und das ist dann in dem Sinne bedauerlich und ich kann das verstehen, dass man dann sagt, das ist eine strukturelle Benachteiligung, weil wir beobachten, dass das in der Tat dann die Frauen eher sind. Aber es verlagert sich in die private Sphäre und die Entscheidung, wer tritt zurück, ist nun mal eine, die im Haushalt getroffen wird, vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die da sind. Und ich glaube, darüber muss man sich klar werden, wenn man sich die Frage stellt, wie kann man in der Tat Ansätze finden, um die Situation zu verändern. Und wir sehen es bei dem Thema Vereinbarkeitsanstrengungen der Unternehmen, um Vereinbarkeit besser zu gewährleisten. Da passiert unglaublich viel. Da hat sich in den letzten 20 Jahren ein wahnsinniger Aufwuchs getan an Maßnahmen, die angeboten worden sind. Da hat sich auch in der Kultur was verändert, in dem Bewusstsein, wie wichtig dieses Thema ist. Aber natürlich ist das nur ein Baustein, der ergänzend zu der Kinderbetreuungsinfrastruktur an die Seite treten kann.
Frau von Platen, was sagen Sie als Unternehmensberaterin? Müssen das die Unternehmen wuppen oder ist auch da nochmal ein bisschen mehr gesetzlicher Druck vonnöten? Und ich würde da auch nochmal speziell gesetzlicher Druck in Richtung Männer ansprechen.
Also sagen wir es mal so, ich finde das sehr löblich, dass Unternehmen da so viel tun. Das ist toll. Das ist jetzt nicht deren grundsätzliche Aufgabe. Von daher, je mehr das machen und sich da einbringen, umso schöner für alle. Aber es kann nicht schlussendlich eine private, in dem Fall dann von Unternehmen ausgehende Sache sein, sondern das ist wirklich in so einem Staat wie Deutschland etwas, was da auch geregelt sein sollte. Vielleicht, das ist jetzt mehr so der kleine Gag-Einschub, vielleicht sollte man da mal die Gehälter erhöhen, damit man da die besseren Leute in diese Bereiche reinbekommt, die dann auch länger arbeiten und letzten Endes dafür sorgen, dass das mit der Betreuung funktioniert. Könnte man ja mal drüber nachdenken, ob man da ein paar Haushaltspositionen umwidmet und das auch über Gehaltserhöhungen hinbekommt. Angeblich soll das ja funktionieren in anderen Bereichen auch. Gesetzlich auf jeden Fall. Also ich finde das nach wie vor ein Unding. Das ist auch so das Thema Ferien und so, ne? Dass man einfach sagt, warum haben Schulen, Betreuung, Kitas, warum hat das alles genau in diesem ganzen Ferienbereich dann auch noch zu, wo ich doch weiß, dass Menschen, die arbeiten, gar nicht so viel Urlaub haben. Ne? Also das geht ja nicht auf, diese Rechnung. Da hinkt es ja an ganz vielen Ecken und Enden. Und das sollte gesetzlich so geregelt sein, wenn ich schon als Gesetzgeber sage, ich bin hier für Gleichstellung und Chancengleichheit zuständig, dann ist das aus meiner Sicht, da stimme ich auch Frau Rennefanz völlig zu, das wäre eigentlich das Erste und Einfachste, das mal in den Griff zu kriegen. Und das kann nicht so teuer sein. Und Fachkräftemangel gibt es überall. Was zum Teil dazu führt, dass die Frauen in Führungspositionen überbezahlt werden, damit man sie dahin bekommt, manche wenige, die da so sind, leuchtturmmäßig, wo ich mal denke, schade auch, schön für die Einzelperson, aber für das Ziel, was wir haben, gerade irgendwie unpassend, ja, dann bezahlt man vielleicht mal ab an anderer Stelle über, um diese Gewichtung zu drehen, ne? Und dass Männer eben irgendwann das gleiche Risiko für Unternehmen darstellen wie Frauen bezogen auf Kinder und Co. Das wünsche ich mir schon lange. Das ist nicht der Fall, einfach weil es nicht so oft gemacht wird von Männern. Und dann kommt immer wieder dieser Teufelskreis, wo es dann am Ende heißt, ist ja alles eine Privatentscheidung. Nein, ist nicht eine Privatentscheidung, ist eine Entscheidung der Umstände wegen, weil ich eben, wenn ich weniger verdiene, zu Hause bleibe. Und dann werde ich auch immer weiter weniger verdienen, weil die Erfahrung, die ich zu Hause gemacht habe, mir nicht als Erfahrung später wiederum angerechnet wird. Ne? Also raus aus diesem Teufelskreis kommt man aus meiner Sicht nur mit ein paar sehr schnellen Schritten, weil man sich sonst immer wieder drin dreht. Ne? Also dass man wirklich sagt, nee, da ist viel getan. Ja, das ist schön, dass da viel getan worden ist in den letzten 20 Jahren, aber es ist zu wenig und nicht schnell genug, sodass man immer wieder stolpert letzten Endes. Ne?
Thema Finanzierung, Herr Stetes, es gibt da immer wieder den Vorschlag, das ganze Geld, was wir für den Kita-Ausbau bräuchten, könnte man bekommen, wenn man das Ehegattensplitting abschafft. Das stellt familiensteuerlich am besten, in denen der Verdienstunterschied zwischen den beiden Erwerbshabenden besonders groß ist. Und in der Regel ist das ja viel Geld beim Mann, wenig Geld bei der Frau. Das ist, man könnte sagen, wie ein heiliger Gral in Deutschland, dieses Ehegattensplitting. Wäre das eine Möglichkeit, zwei Sachen zu tun? Einmal Frauen mehr in Jobs zu bekommen und B, die Kitas auszubauen?
Also das Ehegattensplitting, das wird dabei immer wieder erwähnt. Also es ist dann eine politische Grundsatzentscheidung beim Ehegattensplitting, ob man es abschafft oder beibehält, welche Vorstellung man von einem Haushalt hat. Ob man zum Beispiel eine Familie, ein Paar, meinetwegen auch ohne Kinder, als gemeinsame Wirtschaftseinheit betrachtet, die ich dann gleichstellen muss, und zwar unabhängig davon, wie jetzt die, wie Mann und Frau in der Ehe sich Erwerbs- und zum Beispiel Hausarbeit, Familienarbeit aufteilen und es nur darauf ankommt, wie leistungsfähig ist der Haushalt als Ganzes. Das ist das Modell im Ehegattensplitting. Da ist das auch neutral, weil es dem Ehegattensplitting egal ist, ob wir eine 0-100-Situation haben, 50-50 oder 60-40. Völlig egal, weil durch die gemeinsame Veranlagung werden am Ende die Haushalte, die das gleiche Einkommen haben, gleichgestellt, unabhängig davon, wie sie die Arbeitsaufteilung organisieren.
Aber langfristig benachteiligt das vor allem die Frauen?
Das benachteiligt die Person, die dann möglicherweise weniger macht. Ob das ein Nachteil ist, ist was anderes. Ist aber man muss es verstehen. Und das andere ist eine Individualbetrachtung, mehr oder weniger. Man rückt dann von diesem Grundsatz weg, dass man die Haushalte nach ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit besteuern möchte, weil dann sozusagen die Steuerlast von Haushalten mit gleichem Einkommen je nach Spezialisierungsmuster unterschiedlich ausfallen möchte. Wenn man das macht, hat das Konsequenzen für alle anderen Bereiche, die wir in den Sozialversicherungen kennen. Und darüber muss man sich bewusst werden. Und das ist eine politische Entscheidung, keine ökonomische mehr, weil man nicht sagen kann, das eine ist besser oder schlechter. Wenn man das Ehegattensplitting abschaffen würde, könnte man das nicht machen für die, die heute in einem solchen Setting arbeiten oder leben. Das heißt, das würde nur für neu geschlossene Ehen gelten und damit wären wir auch, was das Potenzial angeht, beschränkt, Finanzmittel freizuschaffen, um die Kinderbetreuungsinfrastruktur zu verbessern, die wohlgemerkt vor allen Dingen mittlerweile daran scheitert, nicht, dass das Geld nicht vorhanden ist, sondern dass einfach die Betreuerinnen und die Betreuer nicht in dem ausreichenden Maße vorhanden sind, um die Nachfrage zu befriedigen.
Zum Ehegattensplitting eine Sache. Es gibt ja Länder, die hatten das auch schon mal und haben das in den 70ern abgeschafft, in Schweden und so. Also man kann das durchaus abschaffen. Mir wäre das gerade egal, ob das die alten Fälle quasi noch dann nicht betrifft, sondern nur die neuen. Dann wächst es sich aber mit einem gewissen Zeithorizont auf jeden Fall aus. Also es gehört aus meiner Sicht abgeschafft gleich, weil letzten Endes tue ich ja damit als Staat eine Lebensform fördern und alle anderen nicht. Ich soll aber alle gleich behandeln. Also das widerspricht sich schon in der simpelsten Denkform. Da muss ich gar nicht weiter über die Inhalte nachdenken. Der Staat fördert hier ein spezielles Partnerschaftsmodell und alle anderen nicht. Also das ist in sich ungerecht, das gehört weg. Und was ich da nur weiß, was mir immer wieder im Kopf klingelt beim Stichwort Ehegattensplitting ist, mir hat mal eine Person gesagt, die als Abgeordnete unterwegs war, viele Jahre, es gibt einen großen Grund, warum das politisch nicht klappt. Die 700x Menschen, die da sitzen und entscheiden aktuell, davon sind einfach noch zu viele dabei, die selber davon profitieren. Und solange sich das nicht dreht, wird es eben auch nicht abgeschafft. Und dann sieht man wieder, wir sind eben alle Individuen, wir entscheiden individuell und das tun eben die Abgeordneten letzten Endes auch, aber eben auch in ihre Richtung. Das ist menschlich, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber das ist einfach Fakt, dass wir jetzt dieses Ehegattensplitting historisch irgendwann vielleicht mal eine sinnvolle Entscheidung eventuell gewesen, hat historische Gründe, aber passt in die Zeit so gerade gar nicht mehr rein. Und wie gesagt, ist völlig ungerecht, wenn ich ja eigentlich sage, alle Menschen sind gleich und auch gleich zu behandeln. Ne?
Wir haben über das Ehegattensplitting gesprochen, wir haben auch über Transparenz und Gesetzgebung gesprochen. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sabina Rennefanz angesprochen hat. Und zwar ging es darum, dass Sie auch nochmal auf die Unterschiede hingewiesen haben zwischen Osten und Westen. Das ist da ja aufgrund der DDR-Geschichte und der langen deutschen Teilung ja quasi zwei verschiedene Deutschlands gibt. Heißt das, am Ende ist es aber auch sehr viel Kopfsache?
Kopfsache ist vielleicht ein bisschen wenig, weil es gab halt zwei verschiedene deutsche Staaten 40 Jahre und die haben unterschiedliche Wege eingeschlagen, gerade auch was die Gleichberechtigung angeht. Also in der Bundesrepublik gab es eine Restaurierung des traditionellen Frauenbildes, auch als Reaktion auf die forcierte Gleichberechtigung in der DDR. Und wenn man ostsozialisiert ist, so wie ich, dann muss man natürlich bei diesem Ehegattensplitting immer nur den Kopf schütteln, weil das gab es in der DDR nicht. Das ist bis heute eine Subvention. Also die Gelder fließen eher in die westlichen Bundesländer, weil im Osten viel weniger Paare verheiratet sind. Also die Menschen leben dort eher ohne Trauschein mit ihren Kindern zusammen. Also es gibt da Riesenunterschiede. Auch diese ganze Kita-Infrastruktur, das ist einfach vorhanden. Das wird nicht in Frage gestellt. Und ich hatte ja die Hoffnung, also als 2007 dann der Rechtsanspruch auf den Kita-Platz kam, dass das auch viel stärker und langfristiger forciert wird und dass wir jetzt wirklich eigentlich von diesem westdeutschen Sondermodell aus den Kalten Kriegszeiten abrücken und doch eher so uns in die Richtung entwickeln, wie es auch in Frankreich ist, wie es auch in Schweden ist. Also da gibt es kein Ehegattensplitting. Da ist es auch normal, dass es Kinderbetreuung gibt. Und dann kam aber irgendwie dann auch wieder in den Zehnerjahren die Herdprämie und so meandert das in der deutschen Familienpolitik immer so ein bisschen, ja, Modernisierung, dann wieder nicht. Jetzt ist es wieder nicht so interessant gewesen in den letzten Jahren, also in der Corona-Pandemie. Da hat sich ja jetzt niemand so richtig für die Kinder und Jugendlichen interessiert. Die wurden zurückdelegiert an die Mütter. Die Kitas und die Schulen wurden geschlossen. Und wir haben eine sehr unambitionierte Familienministerin. Also das ist alles recht trübe.
Frau von Platen. Trübe, aber auch hier nochmal die Nachfrage. Frau Rennefanz hat natürlich jetzt auch nochmal viele politische Ebenen mit reingebracht. Aber ist es auch ein gewisser Teil Kopfsache? Die Frauen im Osten sind ja ganz anders sozialisiert demnach als eben viele Frauen im Westen?
Ja, natürlich, aber das ist ja auch in Ordnung. Der Kopf ist aber nicht das, was es langfristig alleine verändert, wenn die Rahmenbedingungen und alles nicht anders sind. Das sind ja nicht jetzt die Frauenköpfe nur anders, genau, sondern das ganze Umfeld ist doch ein anderes gewesen und auch anders aufgebaut.
Das hat sich
und
ja auch
nach
erst
wie vor
entwickelt,
immer noch
wenn
anders.
Ich da nochmal unterbrechen
genau.
darf. Das haben die ja nicht beschlossen. Das genau. war ja auch eine Entwicklung über 40 Jahre, über mehrere Generationen. Also es gab halt die staatliche Entscheidung in den 50er Jahren, diese Krippen und Kita auszubauen und Ganztagsschulen auszubauen. Es gab in den 70er Jahren Initiativen, um Männer in mehr Hausarbeit zu bringen. Das ist teilweise kurios, wenn man sich das heute anschaut, aber es ist eben ganz anders, als wenn man sich die Bundesrepublik anguckt, wo bis 1977 im bürgerlichen Gesetzbuch stand, dass die Frau zuallererst ihre Pflichten in Ehe und Beruf, in Ehe ja. und Familie erfüllen muss, Entschuldigung, und bevor sie arbeitet und dass das der Mann entscheidet. Das ist eine ganz, das, genau. sind, das sind wirklich Welten.
Und das ist ja eine Sozialisierung, die stattfindet. Und dadurch, es ist nicht mein Kopf, der anders ist, wenn ich auf die Welt komme, sondern der wird anders aufwachsen und sozialisiert sein. Das zeigt uns aber auch, dass wir auch alle anders sein können, wenn wir wollen und uns verändern. Also dass diese Stereotype oder dann wiederum die positiven Vorbilder tatsächlich eben was verändern, wenn wir genug davon hätten. Das zeigt das ja auch. Ne? Ich habe ein anderes Umfeld. automatisch entwickeln sich Menschen in diesem Umfeld auch anders. Das heißt, ich kann das steuern. Ne? Das ist, und das ist so wichtig, dass das gemacht wird. Und das vermisse ich sehr. Und dann kommt aber ein Punkt, vielleicht ein letzter, der dazu auch mir jetzt so durch den Kopf geht, hier auf den Kanaren, ist das Lohngefälle ungefähr halb so groß wie das von Spanien insgesamt. Das hat, also jetzt mal im Vergleich, ganz anderes Land, ganz andere Art, aber sieht man eben auch sowas. Und das hat häufig aber dann auch damit zu tun, und das darf man bei Ost-West auch nicht ganz unterschätzen, wenn die Gehälter in Summe niedrig sind, sind die Gaps kleiner. Wenn alle den Mindestlohn bekämen, hätten wir null Gap. Ne? Also wenn die in Summe niedrig sind und Männer wie Frauen einfach schlechter verdienen, dann habe ich nicht diese großen Ausreißer, die nämlich nach oben hin immer größer werden. Ne? Je höher die Position und so, und je schlimmer wird's. Das heißt, das darf man auch nicht unterschätzen. Beide müssen arbeiten, weil sonst das Gehalt nicht reicht. Das war in Westdeutschland gerade anders. Da wurde dem Mann die Wurfprämie gegeben, wenn es Kinder gab. Gibt es heute noch in manchen kleineren Gemeinden.
Was für eine Prämie?
Wurf. W-U-R-F. Eine Wurfprämie, wenn die Frau ein Kind bekommen hat. Also ich habe noch nie von einer Frau gehört, dass sie eine Gehaltserhöhung bekommen hat, weil sie ein Kind kriegt. Eher hatte sie dann keinen Vertrag mehr. Und das ist das Gesellschaftsbild, was ja auch so einen Unterschied prägt über Jahre, also das prägt einfach. Ne? Und dann ist eben, wie Frau Rennefant sagte, sie haben eine völlig andere Prägung, als ich sie dann bekommen habe zum Beispiel. Ne?
Kleiner Nachtrag noch dazu, zu Ihrer Prägung, wie erreichen Sie auf den Kanaren? Deswegen der kleine Exkurs da noch von Ihnen, Frau von Platen. Herr Stetes, aus Ihrer Sicht, wann brauchen wir denn dann keinen Weltfrauentag mehr?
Nun, ein Weltfrauentag, da kann man auf viele Punkte aufmerksam machen, die jetzt zum Beispiel Frau Rennefant und Frau von Platen zum Schluss angesprochen haben. Man darf auch für die eigenen Initiativen werben. Von daher ist das völlig in Ordnung. Dann kann man den jedes Jahr begehen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Meine Schwierigkeit geht da los, wo man darauf hinweist, diesen Tag oder vor allen Dingen den Equal Pay Day als Tag zu bezeichnen, der diese vermeintliche Ungleichbehandlung von Mann und Frau, Klammer auf, durch Unternehmen, Klammer zu, suggeriert, die in der Form nicht vornimmt. Da ist dann sozusagen das Problem aus meiner Sicht. Und natürlich sind wir alle sozusagen Teil unserer Sozialisation und wir haben sehr unterschiedliche Lebensmodelle, die wir gut finden, die verändern sich auch, ob wir sie gut finden im Zeitablauf. Und das ist natürlich etwas, was dazu beiträgt, dass bestimmte Strukturen, die momentan noch existieren, auch noch so lange fortexistieren, solange viele Menschen diese Lebensmodelle wählen, die zu einer, sagen wir mal, zu einer Stabilisierung des Entgeltgefälles, was wir am Ende des Tages beobachten können zwischen Männern und Frauen, dazu beitragen. Und das kann sich im Zeitablauf verändern. Das hängt aber davon ab, ob die Menschen das wollen und natürlich, ob wir die entsprechenden Rahmenbedingungen haben, andere Lebensmodelle zu wählen.
Der Equal Pay Day, der war auch diese Woche. Das ist eben der Tag, wo man sagt, bis dahin haben Frauen quasi umsonst gearbeitet im Vergleich zu den Männern aufs ganze Jahr gesehen. Wir haben diese Diskussion zu Beginn unserer Sendung schon gehabt. Frau Rennefant, brauchen wir irgendwann keinen Weltfrauentag mehr?
Ich finde den Weltfrauentag eigentlich ganz schön. Er muss für mich kein Feiertag sein. Ich weiß das nicht. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen in unserer Lebenszeit. Also den wird es noch eine ganz schöne Weile geben.
Frau von Platen, was sagen Sie aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich anschauen, wie sich Unternehmen verändern?
Ich denke, Weltfrauentag gibt viele Anlässe, über viele Dinge zu sprechen und sollte nicht abgeschafft werden, denn da ist einfach weltweit ja auch zum Thema Frauen unheimlich viel, was man da reinpacken kann und sollte und damit immer wieder begeht. Es gibt Tage für so verrückte Dinge, also da kann man den Frauentag durchaus halten. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem einfach mal die Pay Gaps und so weiter schließen. Ich finde den Equal Pay Day auch sehr wichtig. Dieser Gap ist ja in Unternehmen auch wieder gespiegelt. Also das sieht man da ja auch, dass der tatsächlich real ist und dass daran gearbeitet werden kann, wenn man denn will. Und dann wird er geschlossen und dann brauchen wir den tatsächlich nicht mehr irgendwann. Den möchte ich gerne abschaffen. Den Internationalen Frauentag behalten wir und den Equal Pay Day bewegen wir so lange Richtung Januar, bis er weg ist. Und dann ist gut. Und ich hoffe sehr, dass das in unserer Lebenszeit stattfindet. Ich bin der Meinung, das geht. Lohnlücken schließen ist kein Hexenwerk. Das geht. Das geht nicht zwingend über Nacht bei jedem Unternehmen, aber in 1, 2, 3 Jahren hat man das spätestens geschafft.
Henrike von Platen berät Unternehmen dabei, wie sie das schaffen, wie diese Lücken geschlossen werden können. Und das haben wir hier diskutiert bei uns im Deutschlandfunk Kultur, die Lohnlücken zwischen Männern und Frauen und was man dagegen tun kann. Sabine Rennefanz war auch bei uns, sie ist Journalistin und Autorin. Und Oliver Stetes, er ist Volkswirt am Institut der Deutschen Wirtschaft.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.